Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Natürlich heute wieder mit meinem geschätzten Kollegen Volker Zierke. Grüß dich, Volker.
Hallo.
Und meiner Person, dem Verlagsleiter Philipp Stein. Gestern Abend, lieber Volker, ist unser Server zusammengekracht. Während mehrere hundert Kunden versucht haben, die Wolf-Sonderausgabe von Dominik Werners Buch Söldner ohne Sold zu erwerben. Ich glaube, du hast gestern Abend nicht vor dem Rechner gesessen und F5 geklickt, glücklicherweise.
Doch, habe ich gemacht.
Klar. Schön. Aber ich saß davor und habe versucht, zusammen mit unserem ITler das System wieder hinzukriegen. Und wir wollen das als kleinen Aufhänger nutzen für das, über was wir heute sprechen wollen, nämlich über die Neuauflage eben jenes Buches. Vielleicht gleich vorweg, wir werden in den nächsten Tagen auch mit Benedikt Kaiser noch eine Episode aufzeichnen, in der es dann in extenso um Dominik Werner, Ernst von Salomon, die Freikorps, ihre Stellung in der Weimarer Republik, ihre Bedeutung, die Kritik und so weiter und so fort gehen wird. Da haben wir uns sozusagen Benedikt oder werden uns Benedikt dazu holen, um inhaltlich das noch ein bisschen zu unterfüttern. Denn der gute Benedikt, wir werden es hören, weiß da gut Bescheid. Wir wollen heute so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen aus dem Nähkästchen plaudern, aber wir wollen über die Edition, wir wollen über dieses Buch an sich sprechen. Und wer jetzt glaubt, das könnte langweilig werden, da gibt es doch auch das ein oder andere zu erzählen. Darf ich erstmal vorweg schicken, Volker, hast du dich eigentlich ganz grundsätzlich in deiner politischen, menschlichen Geschichte mit dem Thema Freikorps schon mal eingehender beschäftigt? Auch vielleicht auf dem Weg hin zum politischen Menschen, will ich jetzt mal vorsichtig sagen?
Naja, es ist ja immer die Frage der, wie soll man sagen? Also ich habe mich jetzt nicht reingefuchst in das Thema. Freikorps waren ja auch immer schon präsent, aber waren jetzt wirklich kein vorwiegendes Thema, auch weil ich dann immer so ein bisschen vorsichtig war, weil ich das politisch nicht beurteilen kann, beziehungsweise werden wir, glaube ich, mit Benedikt genauer drüber sprechen, auch sehr schwierig finde, also gerade die Frage, inwiefern haben die sich eigentlich verarschen beziehungsweise instrumentalisieren lassen. Mhm. Und wir hatten das auch im Zuge des Podcasts über, du weißt es, Antaios Buch.
Laternenfehler warten.
Genau. Erwähnt, dass tatsächlich auch viele politische Ansichten eher ins Reaktionäre kippen, wo wir, oder zumindest ich, auch nie ein großer Freund war. Also diese ganze Monarchismus-Bubble, sag ich mal, war nie was für mich. Deswegen war jetzt nie ein Leibthema zum Beispiel von mir.
Steile These, die Freikorps mit dem Monarchismus in Verbindung zu bringen. Aber gut, nein, Quatsch. Ich weiß schon, was du meinst. Wir hatten ja auch in dem Podcast, das halte ich noch für wichtiger, aber darüber können wir, wie gesagt, dann auch mit Benedikt noch mal sprechen. Wie soll man das sagen? Abenteurer, dieser Abenteurer-Typus.
Ja.
Wir finden ja bei den Freikorps auch im Buch von Werner, Söldner ohne Sold, ist das ein Thema, wird das mehrfach erwähnt. Der Typus des Freikorps-Kämpfers hätte gegen jede Regierung gekämpft, auch wenn sie am Ende genau die Forderungen erfüllt hätte, die er angeblich gewollt hat. Denn er hat keine wirkliche Forderung gehabt, sondern er ist eine Art Berufsabenteurer, Berufsrevolutionär. Das ist ja auch ein Thema, was wir in dem Podcast besprochen hatten, dass es diesen Typus von Mensch oder von Rechten auch gibt, der sich lustigerweise auf der linken Seite damals auch gefunden hat, durchaus.
Ja.
Ich glaube, genau, das ist ein ganz spannendes Thema.
Ich glaube, das ist wichtig, um zu verstehen, was für ein Buch Söldner ohne Sold ist. Dass, wenn er eigentlich, wie wir beide auch, ein Autor ist, der sehr auf Vibes abzielt. Das heißt, genau. er versucht nicht akademisch nachzuvollziehen, aus welchen sozioökonomischen Schichten die Freikorps-Kämpfer sich rekrutiert haben. Er versucht nicht historisch mit Quellenarbeit nachzuweisen, wie es so und so gekommen ist, sondern es ist ein Nachvollziehen der Stimmung, die, den Jahren zwischen 1918, 1923 grob vorgeherrscht hat, was das für ein Menschenschlag war, natürlich auch mit einer Idealisierung des Ganzen, das kann man, glaube ich, auch sagen.
Ja.
Und das macht sozusagen dieses Buch aus. Wir haben ja zum Beispiel jetzt vor kurzem in den Shop eine eher akademischere Abhandlung reingestellt, wo es wirklich darum geht, wie hat das Freikorps mit der Regierung zusammengearbeitet, wie funktioniert das? Und das ist wirklich eher so eine, mit sehr, sehr vielen Zweitstimmen, die Werner, glaube ich, zusammengetragen hat, von Jünger, von Salomon, von Killinger, alles Mögliche findet sich in dem Buch, die sozusagen diese Grundstimmung gerade 1918 versuchen zu beschreiben.
Es ist ein bisschen typisch für die französische Geschichtswissenschaft, muss man sagen. Die deutsche Geschichtswissenschaft, und das meine ich überhaupt nicht negativ, ist grundsätzlich sehr trocken.
Ja.
Also vielleicht ist Werner so ein bisschen der Gegenentwurf zu Karl-Heinz Weismann, wenn man so will. Und auch Karl-Heinz Weismann hat als Wissenschaftler definitiv seine Berechtigung. Werner hatte, glaube ich, schon den Anspruch, grundsätzlich sozusagen wissenschaftlich zu arbeiten, in der Hinsicht, dass er natürlich schon versucht hat, viele Dinge zu belegen.
Ja.
Also das Werk hat einen Endnotenapparat, der, um ehrlich zu sein, und da stimme ich dir natürlich zu, relativ kurz ist für ein Buch mit 320 Seiten. Aber worauf du ja hinaus willst, und das ist der entscheidende Punkt, natürlich werden auch die sozioökonomischen Milieus beleuchtet. Natürlich wird auch die Herkunft, der Adel und sowas. Also natürlich versucht er schon auch mit den Mitteln der klassischen Geschichtswissenschaft bestimmte Dinge aufzuarbeiten. Aber, und das ist es, warum ich sage, französische Geschichtswissenschaft, es ist packend geschrieben, es ist fesselnd geschrieben, es ist nicht alles belegt, das muss man eben auch sagen, ganz klar. War Werner, glaube ich, vollkommen egal. Es ist teilweise zumindest apologetisch, also du hast einfach irgendwie, das hattest du, glaube ich, auch gesagt, du hast dann einfach irgendwelche Gesprächsfetzen zwischen Leuten und man sagt so, ja, wo kommen die jetzt eigentlich her?
Ja.
Also da steht dann sowas wie, Kern sagte zu Fischer, heute Abend werden wir es durchziehen, Rosa Luxemburg oder was, Karl Liebknecht oder wer auch immer muss sterben und so weiter und so fort, ja. Friedrich Ebert in dem Fall. Und man denkt sich, hey, wo kommt das jetzt her? Das hat er natürlich aus anderen Büchern zusammengetragen und dann im Grunde genommen wie ein Romanautor irgendwie nacherzählt. Das heißt, das ist nichts, wo man in Deutschland sagen würde, das ist ein guter Stil.
Ja.
Es ist also eine Mischung aus Erzählung und Geschichtswissenschaft. Und das ist natürlich was, was es einerseits vielleicht kritikwürdig macht, andererseits aber auch so lesenswert, weil das ist natürlich durchaus schon der Weg, wie man vielleicht auch jüngere Leser dazu bekommt, an so einem Buch dran zu bleiben. Also zu sagen, 95% der Sachen, die da drinne stehen, die werden schon so passiert sein. Auch wenn es da geschichtswissenschaftlich hier und da sicherlich irgendwelche Mängel gibt, nach einem rein wissenschaftlich-akademischen Standard. Aber das ist einfach ein Knaller. Ich kann das fühlen. Ich weiß jetzt, was die Freikorpskämpfer gedacht haben. Was die Stimmung, was du hast es richtig gesagt, was die Stimmung war, wie konnte man sich da mitreißen lassen. Und deswegen habe ich das Buch auch wieder ausgegraben. Nicht, weil es die mit Abstand beste Darstellung der Freikorpsgeschichte ist und die sauberste, sondern weil es einfach eine packende Geschichte ist, wo sozusagen die Geschichte der Freikorps erzählt wird. Und sowas finden wir auch in der englischen Geschichtswissenschaft, in der französischen Geschichtswissenschaft, amerikanischen sowieso, da ist es weitaus üblicher, die Sache so ein bisschen wie so ein, naja, Theaterstück will ich nicht sagen, aber eben romanhaft, gewissermaßen romanhaft auch aufzuziehen.
Man muss ja auch sagen, dass die nüchtern kritische bis ins dekonstruktivistische reichende Geschichtswissenschaft gerade in Deutschland halt auch unfassbar kontraproduktiv ist für das, was man versucht sozusagen als Rechte auch so ein bisschen nicht nachempfinden, sondern auch zu reproduzieren. Also so einen gewissen Gemeinschaftssinn zu stärken, wo dann ein linker Gesichtswissenschaftler, so sehen die meistens auch aus.
Gesichtsexperte.
Dass solche Wissenschaftler dann meistens dazu übergehen, dann sofort einzuhaken und sagen, Moment, ich habe hier eine Statistik, die belegt, dass nicht alle. Und dann versuchen sie die ganze Zeit in die Parade zu fragen, während halt ein Wenner, lustigerweise ein Franzose, eben auf den Tisch klopft und sagt, so, jetzt mal Butter bei die Fische, es ist nämlich so. Und ja. Das ist ja auch das Wesen von diesem Freikorps-Thema, dass sich schon im Prinzip seit dem Jahre 1918 alles mit Legenden ausgeschmückt wird, dass, weiß nicht, du weißt, dass die Freikorpsführer damals schon überlebensgroße Figuren waren.
Ja,
Personen, aus denen sich die Soldaten ja nicht ohne Grund dann um sie geschart haben. Ne?
Ja,
das hätte
genau.
ja nicht funktioniert, wenn dann irgendjemand gesagt hat, ja du, aber ich war jetzt 2 Jahre mit dem im Krieg, der Typ ist gar nicht so geil. Sondern
das ist auch eine ganz interessante Sache, die wir mit Benedikt unbedingt besprechen müssen, dieser Charakter der Freiwilligeneinheit.
Ja.
Dass natürlich in Freikorps auch Leute gekämpft haben, die schlichtweg eine anständige Löhnung haben wollten in der Weimarer Republik, also die es sozusagen auch aus finanziellen Gründen getan haben, aber dass es hauptsächlich und vor allem die frühen Freikorps Einheiten waren, und du hast es gesagt, die sich um charismatische Führer geschart haben, ja. beseelt von einer Idee, meistens von einer nicht verwerflichen, aber relativ simplen Idee, die Heimat zu schützen.
Ja.
Also aus einem nationalistischen Antrieb, ganz wertfrei gesagt. Und das ist ein interessantes Thema. Und da kommen wir auch ganz wieder zu Wenner. Und da können wir auch mal über das Thema Franzose vielleicht noch kurz sprechen. Wenner selber hat sich ja als junger Mann freiwillig gemeldet für den Algerienkrieg.
Ja.
Ist dann in den Algerienkrieg gezogen, auf Seiten der Franzosen logischerweise, und wurde dort extrem enttäuscht. Nicht umsonst hat er ja später versucht, Charles de Gaulle in die Luft zu sprengen, und hat es auch fast geschafft.
Ja.
Warum hat er das getan und warum ist er vielleicht deswegen auch so fasziniert von den Freikorps? Weil auch die Freikorps sich ja hauptsächlich speisen aus, ich sag's jetzt mal so, aus der Dolchstoßlegende, also praktisch aus der Erzählung, völlig egal, ob man die für richtig oder falsch hält, aus der Erzählung, dass das Establishment, was feige zu Hause sitzt und Reibach macht, während die jungen Männer im Kriege stehen, im Prinzip den Krieg an der Heimatfront beendet, verloren, aufgegeben hat. Die Freikorps oder viele Militärs wollten ja sogar 1918 nach dem Versailler Diktat den Krieg einfach fortsetzen, obwohl das im Grunde genommen aussichtslos war, militärisch gesehen.
Ja.
Haben aber gesagt, wir kämpfen bis zum Schluss, wir lassen uns nicht unterjochen. Und ähnlich historische Vergleiche sind immer schwer, deswegen sage ich es gleich dazu, aber die Franzosen in Algerien wurden im Grunde genommen auch an der Heimatfront verraten, wenn man so will. Und Wenner ist eben so wie viele junge Freikorpskämpfer in den Krieg gezogen, vor allem freiwillig, aus gutem Elternhaus stammt, das muss man vielleicht dazu sagen. Also er war nicht irgendwie so ein verlorener 18-Jähriger, der irgendwie keinen Platz in der Welt hatte. Und wurde auch dann dort enttäuscht und sagt ja auch selber, dass er in den Freikorps so eine gewisse Parallele zu seiner eigenen Situation sieht,
ja.
über zwei Völker hinweg, eigentlich ganz interessant und vor allem in völlig anderen Zeiten. Und Wenner ist ja dann Politaktivist geworden, Straßenkämpfer darf man sogar sagen, Anführer rund um Europe Action, Gründer einer Zeitschrift, und er war, glaube ich, in einer Weise radikal, die sich viele Aktivisten in Deutschland heutzutage gar nicht vorstellen können, was eben auch bedeutet, dass er, wie gesagt, versucht hat, den Staatspräsidenten Charles de Gaulle, der also für diesen Schandfrieden mit Algerien sozusagen die Aufgabe verantwortlich gemacht wurde, der ja von vielen Konservativen tatsächlich als einer der größten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts gehandelt wird. Nicht zuletzt lustigerweise auch von Alain de Benoist beispielsweise. Den hat Wenner versucht, in die Luft zu sprengen. Und er hat es auch fast geschafft. Also es ist nur ganz knapp gescheitert. Er ist dann in den Knast gegangen, in einen der berüchtigsten französischen Gefängnisse, extra für politische Gefangene, La Santé. Und warum erzähle ich das? Weil Wenner irgendwann aus der aktivistischen Phase, wir haben ja nun seine Bücher für eine positive Kritik verlegt, wir haben Was ist Nationalismus aufgelegt, wir haben Rebellisches Herz von ihm aufgelegt und erst übersetzt. Diese drei Bücher erzählen ja im Grunde genommen seine Sturm- und Drangphase als Aktivist. Und er hat sich dann selber später als meditativer Historiker bezeichnet. Das heißt, er ist sozusagen aus seinen Erfahrungen als Aktivist und auch als in Anführungszeichen Gewalttäter, manche würden ihn Terrorist nennen, ist er zum Historiker geworden, wenn man das so nennen will. Und das erklärt eben auch dieses Buch. Der ist halt kein universitär über Jahrzehnte geschulter Doktorand, der mit wissenschaftlichen Grundinstrumenten an einen Gegenstand herantritt, sondern das ist ein ehemaliger Soldat, und so eine Art französischer Freikorpskämpfer. Und interessant finde ich erstens das, also dieses Buch atmet selber den Geist Wenners eigener Geschichte. Mhm. Und B, den französischen Geist in der positiven Hinsicht, dass es ja oft einfacher ist, wenn Ausländer über ein schwieriges Thema des jeweiligen Landes schreiben. Also er kann vermutlich viel freier über die Freikorps und auch über Hitler wohlgemerkt. Also Hitler ist ja auch noch ein Thema in dem Buch. Die NSDAP ist ein Riesenthema am Ende.
Ja.
Das Thema Judentum ist ein Thema, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Da kann er völlig anders schreiben als ein Deutscher. Mal ausgenommen von bestimmten Kreisen in Deutschland, die aber dann meistens auch wenig beachtete Bücher schreiben.
Ja.
So. Und das vielleicht nur so als Hintergrund, also warum es wiederum interessant ist, dass ein Franzose ein Buch geschrieben hat, über das unser, Setzer gesagt hat, dass er von einem Franzosen so viel über die Freikorps-Geschichte gelernt hat, wie von keinem Deutschen zuvor.
Ja.
Ganz interessant eigentlich. Ja, du hast die Frage notiert, warum eigentlich die Neuauflage des alten Wenners. Hast du das Buch gehabt?
Nee, natürlich nicht. Also,
Du hast es nicht gehabt, ja. Ich würde mich mal auch interessieren, in wie vielen Schränken es steht. Denn ich habe mir das mal kurz notiert. Man muss ja fairerweise dazu sagen, wir sind ja bei weitem nicht die Ersten. Es ist also keine Neuübersetzung, so wie die anderen Wenner-Titel, ja, die wir gebracht haben. Sondern das Buch ist 1974 als, und das ist vielleicht auch nochmal interessant, erste Monographie von Wenner in Frankreich erschienen. Das heißt, es ist sein erstes Werk zu einem historischen Thema. Er hat ja später, ich glaube, noch über 30 Bücher zu historischen Themen geschrieben. In Frankreich ist sein bekanntestes eigentlich das über die Résistance, so eine kritische Geschichte der Résistance. Er hat aber auch über die Kollaborateure geschrieben. Und Wenner war in Frankreich vor allem bekannt vor seiner Selbsttötung für seine Abhandlung über Waffen. Also da war er sehr geschätzt. Wenner war ein leidenschaftlicher und sehr erfolgreicher Jäger. Und er hat etliche Werke über Stoßwaffen, über Uniformen und vor allem über historische Schusswaffen veröffentlicht, die also wirklich in, ja, solchen Szenekreisen, also nicht Rechten, sondern Jägerkreisen und Waffensammlerkreisen, ein sehr hohes Ansehen genossen haben. Hat sich also auch mit solchen Themen beschäftigt. Und das Buch erschien unter dem Titel Baltikum 74 in Frankreich, bei Robert Laffont, und ist dann im gleichen Jahr, es ist interessant, noch bei Paul Neff erschienen. Das war ein Verlag, der sowohl in Wien als auch in Berlin ansässig war, hauptsächlich aber in Wien, Paul Neff Verlag. Und die haben im gleichen Jahr eben unter dem Titel, das es auch heute noch trägt, Söldner ohne Sold, die deutschen Freikorps 1918 bis 23, eine Hardcover-Version, eine Leinen-Hardcover-Version im Schutzumschlag rausgebracht. Die ist jetzt aktuell, Stand heute, ich habe geguckt, bei Booklooker, ZVAB und Co. für rund 60 Euro zu haben. Ich glaube, zwei Exemplare gibt es davon noch. Also das Buch ist auf dem antiquarischen Markt fast komplett ausverkauft. Und dann ist 1978, also 4 Jahre später, bei der Bastei Lübbe eine Softcover-Version erschienen. Das ist die ich hatte, die ich mir irgendwann mal besorgt hatte. Das war, wie das üblich ist, ne? Irgendwo erscheint die teure Hardcover-Version und ein anderer Verlag verlegt halt ein paar Jahre später nochmal die kleine Softcover-Taschenbuch-Version. Und dann ist es interessanterweise 84 und 89 nochmal im Arndt-Verlag, Grüße an der Stelle gen Kiel, bei Dietmar Mounier, das darf man, glaube ich, so sagen, erschienen unter dem Titel Ein deutscher Heldenkampf. Also das wurde noch mal ein bisschen neu betitelt. Die Ausgaben habe ich noch nie gesehen, also ich kann über die nichts sagen, ich weiß nicht, wie die gemacht sind und ob da was verändert wurde, ob es da Bildmaterial gibt, keine Ahnung.
Ich weiß lustigerweise auch nicht.
Jedenfalls ist das Buch in Deutschland sozusagen in 3 Versionen erschienen, die ich kenne, die ich rausfinden konnte. Und jetzt eben in komplett überarbeiteter Form nochmal.
Dein Raubdruck.
Bei uns, ja, bei uns sozusagen, genau.
Es gibt aber auch in 2 Versionen, das kann man ja vielleicht nochmal dazu sagen, Philipp.
Ja.
Du hast nämlich was Besonderes überlegt, dass wir jetzt nicht nur eine Ausgabe bringen, sondern eine zweite mit einem abgewandelten Cover oder Titelbild, wie man so schön sagt, und einem Wolf PMS Kunstdruck dazu, weswegen es jetzt die Wolf-Sonderausgabe genannt wird.
Es ist ja manchmal so, dass die Dinge einfach Zufälle sind und so war es auch in diesem Fall. Wir haben schon lange die Idee gehabt, ich glaube sogar, dass diese Idee von dir kommt, Volker, mal von einem Buch zu versuchen, so eine Art Luxusausgabe zu machen.
Ja.
Damals ging es, glaube ich, darum, dass man beispielsweise ein Buch als Softcover, also als Taschenbuch macht und das andere als Hardcover oder das eine normal, das andere als Leinen.
Ja.
Sowas gibt es ja sehr häufig, aus verschiedenen Gründen. Meistens aus Gründen, Sammler zu bedienen, ein gewisses Sammlerklientel. Und ganz banal, und du hast ja heute dieses Beispiel mit den Plattenverkäufen in der Rock-Indie-Szene, oder vielleicht kannst du das nochmal ausführen, genannt, dass man einfach damit Geld verdienen will. Ganz banal gesagt. Ja. Und oder dass man damit halt eine schwierig zu finanzierende Auflage finanziert und so weiter und so fort. Aber auch so ein bisschen, wie man neudeutsch sagen würde, Community Building. Also das ist einfach, Sammler bei Jung Europa oder auch bei anderen Projekten gibt, die sagen, ich möchte gern sowas haben. Ich finde das ganz toll. Ich will das in 50 Jahren noch im Schrank haben. Und so, es war so, dass wir oder dass ich lange überlegt habe, was könnte man als Umschlag machen. Die Jung-Europa-Kunden sind gute Umschläge gewöhnt. Die wollen das auch. Und wir haben so vorgelegt, ich weiß nicht, hast du einen Lieblingscover?
Kann ich nicht direkt sagen. Also wahrscheinlich wegen der Schlichtheit Heimat Europa.
Ah ja, mhm. Ja, und ich, also zu meinen absoluten Favoriten zählt auf jeden Fall unser Buch zum Winterkrieg, ja, wo du ja das Nachwort, glaube ich, geschrieben hast, oder Vorwort, ich weiß es nicht mehr. Und unser Zeichner, mit dem wir ja seit vielen Jahren einen nicht unerheblichen Teil der sehr angesagten Jung-Europa-Cover machen, mit dem habe ich darüber sinniert. Und er hatte ursprünglich den Vorschlag gemacht, diesen Panzerwagen zu machen, den man mit den Freikorps zusammen ziemlich häufig sieht, mit diesem Totenkopf drauf. Das hat aber nicht so richtig gewirkt. Und ich wollte unbedingt was nicht so cringig ist. Also so
Lanzerromantik.
So Lanzerromantik auf der anderen Seite, aber trotzdem irgendwie episch. Also nicht so nüchtern. Und vor allem nicht so ganz schlecht, irgend so ein altes Freikorps-Bild einfach vorne drauf geknallt. Also ein klassisches, so sieht zum Beispiel die Ausgabe, die erste von Paul Neff aus. Da ist irgendwie eine Kaiserreichsflagge und dann steht da ein Typ mit einer Pickelhaube und daneben steht irgendwie ein Typ in, ich sag mal in Anführungszeichen, Freikorps-Uniform, insofern es die gab. Und das ist dann halt immer so die Cover von so historischen Büchern. Ist dann immer irgendein altes Schwarz-Weiß-Bild und das ist dann halt das Buch. So.
Ja.
Und unser Zeichner kam tatsächlich mit der Idee um die Ecke. Der hatte ein altes Propagandaplakat gefunden. Oder was heißt Propagandaplakat, ist eigentlich falsch. Das ist ein Aufruf von 1919, ein Plakat, das überall plakatiert wurde in der Ecke von Freiburg, wo aufgerufen wurde, sich freiwillig zu melden für den Kampf gegen, so wurde es genannt, den russischen Bolschewismus. Mhm. Sowas kursierte damals ja sehr häufig. Das findet sich ja im Buch Söldner ohne Sold auch hunderte Male, auch original abgedruckt, also die Texte, wie halt Freikorps selber Werbeplakate rausgehangen haben. Melde dich jetzt, Löhnung 5 D-Mark pro Tag, Kommando Ost, wir gehen ins Baltikum oder wir kämpfen da und da. Und das war eben so ein Anwerbeplakat, wo du links, wir werden das auch nochmal online stellen, so einen Grenzpfosten siehst und dann eben diese Wölfe. Die sehen weniger bedrohlich aus als bei uns, sondern die hängen so irgendwie, die Zunge hängt ihnen so ein bisschen raus, ist weitaus schlechter gezeichnet und die sind dann so dabei, die Grenze zu überqueren.
Ja.
Und hinten siehst du auch so brennende Häuser, aber halt viel, viel dezenter. Mhm. Und wir haben praktisch diese Grundidee aufgegriffen von diesem Plakat und haben da wirklich ewig lange dran gefeilt, um am Ende so eine Art Remake davon rauszukriegen, was aber richtig Power hat, also was richtig saftig ist. Und da hatten wir einfach eine Schrift drauf, auch schon so eine Art Frakturschrift, aber halt aus dem Computer.
Ja.
Und ich habe das mit Wolf, ich habe dem das gezeigt, weil ich von dem Cover unglaublich überzeugt war und auch bin. Es gefällt mir unglaublich gut und ich wollte ihm das gerne zeigen. Und er sagte, ey, ich probiere mal was. Ich knall mal auf meinem Tablet kurz was zusammen. Mhm. Und dann malte der in so einer extrem geilen Frakturschrift eben Söldner ohne Sold und klatschte das einfach so in so eine, in diese JPEG von dem Cover rein.
Ja.
Und sagte, guck mal. Und das war noch nicht perfekt. Das war auch nicht die Schrift, die wir jetzt haben. Und das hat alles mit den Flammen noch nicht gepasst und mit den Häusern. Aber die Idee war dann geboren zu sagen, wir machen mit diesem Schriftzug eine Sonderedition. Und am Ende war der Schriftzug so gut, dass ich das sozusagen dem Normalkäufer, will ich mal nennen, auch nicht vorenthalten wollte. Weil wenn du es einmal mit der geilen Schrift gesehen hast, wirkt die andere einfach dann luschig.
Ja.
Da bist du nicht zufrieden. Deswegen haben wir die, so kam sozusagen diese Kooperation mit Wolf PMS wieder zusammen. Und ich sagte, naja, ich will jetzt nicht ein Buch verkaufen mit einer anderen Schrift und einer bisschen anderen Zeichnung und nehme dann dafür 50, 60, 70 Euro. Lass uns doch einen Kunstdruck machen. Und da muss man vielleicht dazu sagen, die Kunstdrucke von Wolf PMS sind ja nicht einfach aus dem Drucker und Feierabend, sondern der druckt einen Teil des Bildes aus, hat aber vorher die kompletten Hintergründe für die Bilder selber gemacht. Dann also kommt die Schrift, wird gedruckt und dann wird es nochmal händisch veredelt. Das heißt, auch jeder Kunstdruck ist ein bisschen anders.
Ja.
Das heißt, du hast ein bisschen Tinte drauf und der Rest ist trotzdem im Grunde genommen ein Original.
Ja.
Was auch einer der Gründe für die niedrige Stückzahl war. Die Leute haben ja kritisiert, warum gibt ihr nur 50 Exemplare raus, gestern nach diesem Serverabsturz.
Ja.
Im Nachgang hätte ich vielleicht 100 gemacht, aber nicht mehr. Weil du kannst so einem Künstler auch nicht aufs Auge drücken, jetzt irgendwie 400 Kunstdrucke zu machen. Irgendwann wird es auch affig. Und es gibt jetzt eben, und jetzt kommen wir zum Punkt, es gibt jetzt zwei Versionen. Das ist die blaue, das ist die normale. Die ist sowohl inhaltlich als auch vom Umschlag, von der Qualität, von der Bindung identisch zu anderen.
Ja.
Nur, dass die andere rot ist, dass hinten ein anderer Spruch draufsteht, auf dem Rücken, und dass da noch eine kleine Extrazeichnung mit drauf ist. Also es gibt schon so ein kleines, ich sag mal, Easter Egg auf dem Umschlag. Und dann gibt es dazu eben den Kunstdruck. Und der Kunstdruck ist ebenso wie das Buch nummeriert, 1 bis 50. Und logischerweise tragen Kunstdruck und Buch dann die gleiche Nummer, sodass du praktisch Kunstdruck passend zum Buch bekommst.
Ja.
Dafür rufen wir 70 Euro auf. Vielleicht generell noch zu den Details. Das Buch ist festgebunden, hat 320 Seiten und hat wieder einen Geltex-Umschlag. Das ist, ich habe es bestimmt schon mal gesagt im Podcast, ein ganz besonderes Strukturpapier, das es ermöglicht, direkt bedruckt zu werden. Es hat also keine dünne Folie oben drüber, keine Folienkaschierung. Bei normalen Büchern hast du ja so eine ganz kaum merkbare dünne Folie drüber, bei der nicht. Das ist also so ein Strukturpapier, was dem Leinen sehr ähnlich ist. Das haben wir zum Beispiel bei den Westenbrechen benutzt, das haben wir bei Gegen den Liberalismus benutzt. Das ist sogenanntes Geltex, das ist ein Strukturpapier. Das ist sehr teuer, aber eben auch sehr hochwertig. Auch dieses Buch hat so eine Struktur, also so einen ganz besonderen, schönen Einband. Es hat ein Lesebändchen. Es ist insgesamt total krass mit der Druckerei abgestimmt. Oben die Kopfbänder, also wenn du das Buch drehst, das ist doch, wo es gebunden ist, so einen kleinen, ne? Das ist farbig abgestimmt aufs Lesebändchen, auf die Buchfarben. Also das Rote hat natürlich andere als das Blaue. Und da hast du ja maßgeblich dran mitgewirkt, wir haben genauso wie bei Heimat Europa, wo man ja auch aufklappt und eine Karte hat und hinten aufklappt, also Vor- und Nachsatz nennt sich das, da haben wir auch Karten wieder drin. Einmal vorne Kampf um Berlin mit Zeichnungen, wo bestimmte Freikorps eingesetzt waren und hinten Kampf um München. 19, glaube ich. 19,
ja.
Das heißt, das Buch ist unabhängig des guten Inhalts, muss ich mal so ehrlich sagen, auch die normale Version wieder ein Gesamtkunstwerk geworden. Ich hoffe, wenn beim Druck nichts schief geht, es ist durch und durch ein Knaller. Dieser Geltex-Umschlag, das Lesebändchen, die ganze Abgestimmtheit, innen drin wieder das hochwertige 90 Gramm Munkenpapier, Cremepapier, also will jetzt nicht protzen, aber das Ding war teuer, auch in der Herstellung. Dafür sind die 24 Euro, die wir jetzt aufrufen, vollkommen gerechtfertigt, muss ich ehrlicherweise so sagen. Hätten wir auch noch mehr nehmen können. Und das Ding ist einfach, glaube ich, optisch wieder ein richtiger Knaller. Also da können sich auf jeden Fall die Kunden drauf freuen, unabhängig des Inhalts. Und damit mein Monolog jetzt nicht zu lang wird, aber ich sag's fix noch dazu. Warum heißt das völlig überarbeitete deutschsprachige Neuausgabe? Wir hätten es so machen können, wie es Mounier gemacht hat. Wir hätten es aber auch so machen können, wie es vorher auch Bastei Lübbe gemacht hat. Wir hätten das Ding halt einfach abdrucken können. So, einfach Neuauflage. Haben wir ja bei manchen Büchern auch gemacht.
Das heißt, das alte Buch scannen, inhaltsgleich, einfach in einen neuen Satzspiegel hauen und
genau.
Los geht's.
Genau. Manche machen sich ja nicht mehr die Arbeit, das Buch neu zu setzen.
Ja.
Mit dem OCR-Scan, sondern einfach zu kopieren und abzudrucken.
Ja.
Das sind ja dann immer Ausgaben, die man auch zu den Freikorps erwerben kann, die ihre Berechtigung haben. Aber was natürlich nicht schön ist, wird einfach ein Scan abgedruckt. Wir haben es ja nicht nur neu setzen lassen, wie bei allen Büchern übrigens, die wir wieder aufgelegt haben, die es schon mal gab. Wir haben es korrigiert. Was heißt korrigiert? Also ich darf mal sagen, wir hatten 1210 Änderungen. 1210 Änderungen. Das betrifft Sachen, die viele Leser vielleicht gar nicht interessieren, Vereinheitlichungen. Garde-Kavallerie-Schützendivision. Mal mit Bindestrichen, mal ohne, mal mit welchen in der Mitte, mal mit hinten. Das kannst du jetzt auf die ungefähr 300 Einheiten, die in diesem Buch genannt werden, übertragen. da in dem Buch waren Namen falsch übersetzt.
Ja.
Falsche Vornamen, falsche Nachnamen. Kein Scheiß. Da waren falsche Nachnamen drin. Falsche Titel, falsche Ränge. Also, was weiß ich, Oberbefehlshaber oder Oberstleutnant, Oberleutnant, was auch immer. Ich kenne mich da ja nicht aus. Hat alles der Lektor gemacht oder überwiegend. Falsche Militärränge, falsche Jahreszahlen. Also, ich will mal auf Deutsch sagen, das ist ganz gut übersetzt gewesen, das Buch.
Hm.
Aber mit unfassbar vielen Fehlern. Ich führe das darauf zurück, dass es gibt ja drei Übersetzer in dem Buch, was nie ein gutes Zeichen ist. Das Buch wurde von drei verschiedenen Personen gleichzeitig übersetzt. Und das ist immer dann so, wenn es schnell gehen muss. Das merkst du zum Beispiel auch bei, sag schon, Hulbeck, Vernichten.
Ja.
Wurde auch von zwei oder drei Übersetzern übersetzt. Warum? Weil es natürlich gleichzeitig zur französischen Version erscheinen sollte. Und die Version ist auch 1974, ich sagte, ist gleichzeitig im gleichen Jahr erschienen wie das französische Original. Und das, obwohl das Ding 300 irgendwas Seiten hat.
Mhm.
Das heißt, da haben drei Übersetzer die französische Übersetzung, sagen wir mal, die ist im Mai erschienen, in 4-5 Monaten durchgerattert. Dann gab es ein Lektorat irgendwie. Dann musste das gesetzt und gedruckt werden, damit das beispielsweise im Weihnachtsgeschäft kommen kann. Sowas ist natürlich hardcore fehleranfällig, gerade bei Übersetzungen. Und da waren, auf Deutsch gesagt, einfach so krass viele Fehler in allen Versionen, die man kaufen kann, die nichts mit uns zu tun haben. Hinten gibt's ja, das ist sehr, sehr geil gemacht, Kurzbiografien. Da hat Werner die Kurzbiografien aller entscheidenden Freikorpskämpfer rausgesucht und beschrieben, wie sie dann im Dritten Reich aktiv waren.
Hm.
Nicht, um die zu denunzieren, sondern einfach, weil er ja am Ende erklärt, wie sozusagen die Freikorpsbewegung entscheidend die NSDAP mitgeprägt hat.
Ja.
Und da waren Fehler. Alter Schwede, da fasst du dir an den Kopf. Da standen Sachen drin wie Freitod durch irgendwas oder dann wurde der aber erschossen. Also da waren einfach auch sachliche Fehler drin. Ich weiß jetzt nicht, ob man alles auf die Übersetzung schieben kann oder ob auch Werner dadurch, dass er ja des Deutschen nur bedingt mächtig war, hatte ja auch eine deutsche Frau gehabt, zeitweise, ob er auch einfach Fehler reingesetzt hat. Das haben wir nicht verglichen. Das ist nicht auszuschließen, muss man auch sagen. Fakt ist, unser Lektor hat zusammen mit mir, hauptsächlich aber der Lektor, das Ding einmal richtig gerade gezogen. Also diese Ausgabe ist jetzt sicherlich nicht komplett fehlerfrei, aber sie ist hinsichtlich Rechtschreibung, Interpunktion und vor allem dieser ganzen Daten, die ja für Leute auch, die sich für Militärhistorie und so interessieren, von Bedeutung sind, einmal richtig rund gemacht. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, das völlig überarbeitete Neuausgabe zu nennen, weil es wirklich, also im Nachgang hättest du es eigentlich fast neu übersetzen können. So viel haben wir daran gefeilt. Ja, und deswegen ist das Ding berechtigterweise neu aufgelegt worden jetzt. Und es ist eigentlich wie ein neues Buch.
Ja, ist es wahrscheinlich auch dadurch, dass es ja weitestgehend vergriffen ist und vielleicht auch gar nicht in gewissen Kreisen gar nicht die Reputation hat, die es vielleicht haben sollte, weil es ja doch ein relevantes Thema ist. Ich wollte noch vielleicht kurz was zu der Sache sagen, wie du eben angesprochen hattest, weil es ja auch im Heavy Metal so eine kleine Szene gibt von, ja, vielleicht gar nicht so schlecht zu vergleichen mit Jung Europa Verlag, eigentlich so ein Liebhaber-Ding ist, das nicht unbedingt kommerziell immer erfolgreich ist. Aber da gibt es eben auch die zunehmende Tendenz, Alben, zum Beispiel bei Van Records, in der Sonderedition rauszugeben. Also ich kann mich erinnern, beim letzten Atlantic Codex Album war das so. Da gab es auch im Forum einen geringen Aufschrei. Die meisten Leute, die da natürlich in der Szene rumhängen, die finden es natürlich erstmal gut, auch weil es natürlich eine Wertanlage ist, schätze ich mal.
Mhm.
Aber es gab auch Leute, die dann eben gesagt haben, hey, das ist doch Wucher. Also da haben die halt eine Schallplatte verkauft, die genau, also es ist logischerweise dieselbe Musik drauf wie auf den normalen. Die kostet aber 100 Euro mehr und ist halt lila angemalt.
Mhm.
Und sieht halt im Plattenspieler wahrscheinlich schön aus. Aber dann haben die Leute halt gesagt, riecht aber schon ein bisschen nach Geldmacherei. Und da hatte sich lustigerweise, weil die Szene so klein ist, ich glaube, der Labelbesitzer, Sven heißt der, in einem Forum gemeldet und gesagt, hier Leute, passt mal auf, alles, was wir machen, ist im Prinzip, kommt auf die Null raus, wenn es gut läuft. Und wenn wir nur 500 von den Sonderplatten pressen, dann habe ich damit, weiß ich, dass ich alle losbekomme. Das heißt, ich kriege die Produktionskosten auf jeden Fall rein und ich kann dadurch einen Plus generieren, das über normale Plattenverkäufe nicht mehr drin ist. Und deswegen machen die das. Und so muss man das auch vielleicht ein bisschen immer betrachten. Also man darf da nicht immer vorstellen, hier von Geldmacherei schreien. Ich weiß, auf Twitter und so machen das die Leute ja sowieso, wenn ein Buch einfach 18 Euro kostet, weil Amazon Print, das kannst du für 5 machen.
Es hat aber nur 120 Seiten.
Ja.
Ja, ist eine erste Übersetzung aus dem Ungarischen, du spast.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Deswegen.
Ja, also die Leute haben da keine Relation, aber du hast recht. Also ich muss sagen, ich bin da mit mir selbst oder mit uns sehr kritisch, weil ich schon versuche, und du siehst das auch im Rechtsrock-Bereich, das ist die gleiche CD, aber die ist dann halt in der Holzbox.
Ja.
So, und da denke ich mir dann schon immer, ja, kostet dann 300 € und ist in der Holzbox.
Ja.
Die ganz billiges Furnier aus China ist mit irgendeiner Kackgravur. Nichts für ungut, aber es ist so. Das, was du sagst, hat aber eine Berechtigung. Dieser ganze Bereich rechte Literatur ist sicherlich nichts, was nur auf eine Null rausläuft. Das kann man schon sagen. Es ist aber auch nichts, wo man sich jetzt morgen 3 Villen von kaufen kann. Ganz im Gegenteil, sondern man muss mit jedem Buch, vor allem mit solchen Büchern wie hier, wo man auch wirklich, also man darf das ja nicht vergessen, die Leute verstehen das vielleicht manchmal nicht, dass du hier auch 5-stellig in Vorleistung gehst. Die Druckerei will ihr Geld 14 Tage nach Druck. Der Setzer will sein Geld, der Lektor will sein Geld. Und die Leute wollen das entweder haben, wenn sie ihre Arbeit abgeschlossen haben, aber spätestens kurz nachdem das Buch erschienen ist. Da hast du manchmal an dem ganzen Projekt noch keinen Cent verdient. Weißt noch gar nicht, wie viele Bestellungen kommen rein. Du musst dich für eine Auflage entscheiden. Übrigens, auch hier ist wieder die Auflage gut 4-stellig von der normalen Ausgabe. Und die kriegen wir auch los. Aber zwischendrin finanzierst du ja auch Projekte, wo du weißt, die verkaufen sich vielleicht nicht so gut. Mhm. Heimat Europa zum Beispiel hat sich am Ende richtig gut verkauft. Aber das war ein Projekt, wo ich mir gedacht habe, ob wir Tröla Rochelles Reiseberichte loskriegen. In einer Leinenversion mit Siebdruck. Ja, also ein liebevoll gestaltetes Werk von Anfang bis Ende. Am Ende hat es sich gelohnt, die Leute haben es honoriert, aber will sagen, du machst ja auch Projekte, wo du sagst, ey, hoffentlich kommen wir da nach 1-2 Monaten mal auf eine Null, dass wir da nicht so eine große Lücke sozusagen im Finanzplan haben oder sagen wir mal in der Liquidität. Und du gehst bei so Büchern meistens knapp, aber du gehst 5-stellig in Vorleistung. So. Und es ist dann schon legitim zu sagen, ich mache eine Sammleredition, die kostet mehr Geld. Und damit habe ich halt mein Zeug irgendwie finanziert. Bei uns ist es ja nicht mal so. Wie gesagt, weil ich da auch relativ kritisch bin, ist das nichts, was man jetzt ständig machen sollte. Ich bin schon der Meinung, dass das Buch ein gewisses Extra haben muss. Mhm. Also ich hätte mich jetzt nicht getraut, das Buch mit einer anderen Schrift und einfach in Rot für 70 € zu verkaufen, weil es nummeriert ist.
Ja.
Hätte ich mich nicht getraut. Also hätten wir auch verkauft bekommen. Aber das wäre mir an die Galle gegangen. Das mit dem Kunstdruck, ich meine, du musst ja sehen, so ein Kunstdruck bei Wolf BMS kostet ja sonst schon 30 bis 50 €. Jetzt hast du 70 mit Buch bezahlt.
Ja.
Und 50% des Reingewinns für diese Sonderedition gehen ja auch an den Künstler.
Ja.
Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt mit dieser Sonderedition, ich habe da gestern so einen Scheiß gelesen wie künstliche Verknappung, haha, die Leute verarscht oder so. Es ist nicht so, dass wir jetzt damit einen Reibach gemacht haben mit dieser Ausgabe. Das ist ganz gut, da kommt ein bisschen was rein und der Künstler hat was davon. Und es ist einfach, und das ist das doch Entscheidende, was total geil ist. Das ist so eine richtig geile Sammleredition. Und das mögen halt manche so. Fertig aus. Also ich finde es durchaus aus diesen finanziellen Gründen, die du genannt hast, finde ich es legitim. Ich finde es aber auch einfach legitim, weil du bist glaube ich nicht so, aber ich bin auch so ein Typ, der gerne solche Sachen sammelt. Ich bin da auch anfällig, muss ich ehrlich sagen. Und ist glaube ich einfach mal ein schöner Versuch gewesen und wir werden das auch in Zukunft definitiv wieder machen. Aber immer so, dass es was Besonderes gibt. Also es ist immer irgendwas dabei. Ob es jetzt in der Holzbox kommt, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht ist so ein Ding irgendwann mal vielleicht machen wir irgendwann mal eine normale Version und eine ist mit Leinen im Schuber.
Ja.
Kostet halt 100 € mit Leinen im Schuber, weil sich es nicht anders finanzieren lässt. Aber warum nicht? Es muss halt nur, finde ich, irgendwie auch zum Buch passen. Also zu Nationaler Block hätte das jetzt nicht gepasst. Beispielsweise.
Ja, ist ja bei den Theoriebänden immer ein bisschen schwieriger, weil es ja, weiß nicht, wie zum Beispiel die Fundamente sozusagen Art Anleitungen sind, ja, die man auch in der Hosentasche mit sich tragen kann, auf dem Weg zum Stammtisch oder so, mal idealistisch naiv gesprochen. Aber so Reiseberichte, die ja wir haben ja da, glaube ich, auch einen eigenen Podcast zu gemacht,
ja,
wie aufwendig war es, die zusammenzutragen, zu übersetzen, genau, und, ja, und sowas, dass man sozusagen den aufwendigen Inhalt mit einem aufwendigen Äußeren dann,
genau,
auf ein Niveau trägt. Das ist ja bei Romanen ja auch so. Es ist,
sollte so sein, ja.
Ist kein, ja, aber das Höverbuch ist ja zum Beispiel auch sehr schön, oder die Bücher, die unter meinem Namen erschienen sind, dass man da eben eine.
Die eigentlich Maximilian Krah geschrieben hat.
Ja, und andere
Ghostwriter.
Merkt man vielleicht auch.
Um nochmal auf die Franzosen zurückzukommen an dieser Stelle.
Ja. Und, aber dass man dann einen ganz anderen Satzspiegel ran, dass das eine andere Schrift hat, dass, ja, das alles ein bisschen wertiger aussieht, weil der Inhalt sich sozusagen auf das Buchcover widerspiegeln soll.
Das sind ja auch Sachen, die für einen Verleger vielleicht nichts Besonderes sind, aber die auch der Leser durchaus wissen darf, über was für Dinge man sich manchmal Gedanken macht. Dass man dem Setzer eben dann sagt, hör zu, probier mal bitte die drei Schriften aus. Und dann sagt er, oh, die Serifen sind hier nicht gut und die Schrift ist sehr eng gesetzt oder der Zeilendurchschuss und so weiter und so fort, lass uns die nicht nehmen. Und dann sitzt du vielleicht da und sinnierst erstmal über die Schriften, über die Überschriften. Wie sollen die gestaltet sein? Dann jetzt zum Beispiel mit den Karten, ja, dann kommt die Druckerei, wir haben eine sehr gute und aufmerksame Druckerei, die kommt und sagt, Herr Stein, hören Sie mal, Sie haben hier ein ganz grellweißes Vorsatzpapier ausgewählt, Sie wollen da jetzt die Karten drauf drucken, wir würden Ihnen empfehlen, das Papier vielleicht zu ändern, dann müssen Sie aber die Karten in einem neuen Profil als PDF exportieren. So, dann saßt du da und hast von dem Papierhersteller das Farbprofil runtergeladen, in Photoshop geknallt, um das exportieren zu können und so weiter. Also das sind so Sachen, da will man sich jetzt nicht mit brüsten, das gehört halt irgendwie zum Geschäft, so Farbangleichung, Probedrucke. Aber das sind auch Sachen, die fließen ja auch alle irgendwie in diesen ganzen Prozess mit ein. So. Ja. Und sowas wird eben bei großen Verlagen gar nicht mehr gemacht, weil die sich natürlich die Frage stellen, wenn ich mich 5 Stunden damit beschäftige, welchen Gelbton das Papier haben soll, damit ich es am besten lesen kann und am besten bedrucken kann. Du musst das ja streng genommen alles auf den Buchpreis umschlagen am Ende, die Arbeitsstunden, was wir ja gar nicht in der Form machen können. Dann kostet das Buch halt eben nicht 24 Euro, sondern 35. Und entweder du hast dann große Verlage, die es eben so machen, dann kostet das Buch eben 35, oder die Dinger sehen halt aus wie die Harry Potter Bände, die Softcover Bände, da ist halt einfach das dünnste Papier irgendwie bedruckt und dann ist halt das Buch da.
Wobei ich aber jetzt schon mal sagen muss, ich habe schon die Tendenz, dass auch bei größeren Verlagen, dass es dahin geht, zu schöneren Büchern. Also Kiwi und die haben schöne Bücher, auch mit einem schönen Satz und sowas. Ich weiß nicht, wie es bei der Papierqualität und sowas
ist. Du musst aber fairerweise schon wieder dazu sagen, dass Kiwi zum Beispiel auch kein kleiner Verlag ist, Gott bewahre, aber nicht zu diesem, zu dem gehört, was ich meine, zu diesen Dingern, die wirklich diese Ken Follett-Geschichten und so produzieren. Also wirklich gut. So diese Mama hat, also jeder hat das Buch irgendwie, vom Fitnesstrainer bis zu Mami, bis hin zu irgendeinem Jugendlichen wird hier irgendwie, weiß ich, Ken Follett und ähnliches, so Romane, so Krimis oder so gelesen.
Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass Ken Follett ist ja wahrscheinlich eher so Hausfrauenliteratur, weiß ich jetzt nicht. Sollte man vor dem Hintergrund auch vielleicht mal drüber nachdenken, eine Billigversion von Ins Blaue zu machen für Hausfrauen, aber das ist ein anderes Thema.
Du hättest mehr Erotik-Szenen einbauen müssen, da hätten die es gekauft.
Können wir gerne noch machen, die schreibe
dann ich. Dann machen wir so einen langhaarigen, trainierten Mann aufs Cover und dann läuft das schon,
ja,
der nicht du oder ich bin.
Ja, ich würde einen großen Absatz innerhalb der jungen Alternative geben. Grüße an der Stelle.
Könnte sein.
Nee, aber dass zum Beispiel Klett Cotta mit den, ja, Herr-der-Ringe-Büchern,
ja.
Das ist, glaube ich, vor dem Hintergrund von dieser Digitalisierung von Hörbüchern, von E-Books und sowas schon irgendwie die Tendenz hingeht, schönere Bücher zu machen. Vor allem, wenn du zum Beispiel vergleichst, weiß nicht, mit den 90ern. Ich kann mir kein Buch aus den 90ern kaufen, das nicht komplett zum Kotzen aussieht.
Ja, du musst sehen, ich glaube, das ist die allgemeine Tendenz ins Extreme, wenn man das mal so nennen will, ist sozusagen genau das, nämlich, dass wir entweder die Zielgruppe geile Bücher haben, also äußerlich, die auch bereit sind, wo die Leute dann sagen, ja, keine Ahnung, da gebe ich so und so viel Euro für aus, hier Prunkband, Hobbit, ich habe zwar schon 3 Hobbit-Versionen, aber ich kaufe mir für 88 Euro, das kosten die ja noch die große Prunk-Version, oder halt genau das Gegenteil. Also es gibt ja genug Leute, die Bücher kaufen, um sie wegzunehmen, also die lesen die und schmeißen die dann weg. So, und das machen die halt, weil die für das Buch halt eben auch nur, ja, 13 Euro bezahlt haben. Man muss aber auch fairerweise sagen, um dann nochmal auf den Preis zurückzukommen, ne, Imperium zum Beispiel, Christian Kracht, Wenn du gesagt hast, Kiwi kostet 22 Euro als Beispiel, ne? Ist ja auch schön gemacht.
Das ist die Halbline-Version, ne?
Genau, die ist zum Beispiel schön gemacht. So, das passt. Das ist ungefähr so unser Preissegment, ne? Hat 256 Seiten, wobei man hier fairerweise sagen muss, da hättest du auch 130 draus machen können oder ja, so. Ja. Und, oder schau dir hier zum Beispiel von ihm, sag schon, wie heißt das Japan-Buch?
Die Toten?
Die Toten. Das Buch ist wie groß? Keine Ahnung, so groß wie meine Hand. Hat so einen Schutzumschlag, der ganz okay ist. Ich weiß gar nicht, was das kostet, müsste ich jetzt mal gucken. Aber die Krachbücher haben ja einen Satzspiegel. Also da könntest du, ist jetzt keine Kritik, die Bücher sind am Ende auch nicht zu teuer. Aber die nehmen dann eben auch ihren Preis dafür, ne?
Ich widerspreche nur meiner eigenen These, indem ich sage, dass ich immer nur die Taschenbuchversion gekauft habe. Mehrmals
übrigens. Ich nicht, guck, ich habe alle, ja genau. Gut, ja, das ist das Ding, aber ich finde das eigentlich, wie wir es gemacht haben, finde ich es gut. Ich bin von dem Buch extrem überzeugt, auch von der Art, wie wir es jetzt eben gemacht haben. Es gestern mit diesem Online-Verkauf, da überlegt man sich vielleicht zukünftig was anderes. Ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, warum das passiert ist. Ich kann nur so viel sagen, es war in Anführungszeichen nicht unsere Schuld. Da gab es ein paar Verkettungen unglücklicher Zustände, dass unser Shop-System zu viele Anfragen an den Server geschickt hat und so weiter. Ist egal, jedenfalls war es sehr ärgerlich, dass es dann eben zusammengebrochen ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, jeder, der das kennt, der irgendwie Onkels Rammstein oder sonst was für Karten kaufen will, der kennt das auch von Systemen, die halt ausgeklügelt bis zum letzten sind. Ist halt jetzt so gewesen. Beim nächsten Mal machen wir es vielleicht tatsächlich so, dass die Leute sich in irgendeinen Pool eintragen können und man dann das verlost oder so. Kam mir aber auch irgendwie affig vor bei einem 70-Euro-Buch und ich dachte eben auch nicht, dass der Andrang jetzt so krass ist. Also ich muss dann wirklich sagen, als die Seite wieder halbwegs frei war, war das Buch in, glaube ich, 3,5 Minuten ausverkauft. Also das war krank. So, also bin damit eigentlich ganz zufrieden. Und es scheint mir so, als wären die Kunden auch angetan von der Arbeit, die wir zumindest diese bisher sehen können im Internet. Das Buch ist sehr gut angelaufen, das kann man sagen. Also das ist ja gestern sozusagen, gestern Mittag eigentlich erst online gegangen. Wir haben schon eine ganz stattliche Zahl verkauft, auch von der normalen Version. Ja, also toll. Die Frage ist, das gebe ich mal an dich rüber, Volker, vielleicht kannst du sie beantworten. Du hast ja das Ohr an der jungen Generation im Gegensatz zu mir.
Ja, bestimmt, weil ich Twitter benutze.
Genau. Warum ist denn eigentlich die Faszination bei vor allem auch jungen Lesern für Freikorps so groß? Ich hätte gedacht, dass die Freikorps echt eine Hardcore-Nische sind, die nicht so abgehen. Aber die, also ich kam ja auch erst auf die, das muss ich sagen, ich weiß nicht, welcher Twitter-Nutzer es war, aber Props gehen raus. Ich habe das Buch ohne Scheiß vor 4 Jahren OCR scannen lassen. Einfach mal so, weil ich mir dachte, irgendwann wirst du es mal bringen. Irgendwann.
Ja.
Aber es lag und lag und lag, weil es halt irgendwie 750.000 Zeichen hat. Und ich immer dachte, ah, es ist nicht die richtige Zeit, so ein großes Projekt anzufassen. Und irgendwann schrieb dann einer auf Twitter, hier hab irgendwie Seltener ohne Sold gelesen oder ich weiß nicht mehr, hab versucht es zu kriegen. Wann macht Jung Europa das? Und hat uns markiert. Und dann schrieben da plötzlich ohne Scheiß 20, 30 Leute plötzlich drunter. Ach ja, was ist denn das? Voll interessant. Ja, ich hab's, voll geil. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wie gesagt, wir hatten es schon gescannt, aber dann so spontan zu sagen, eigentlich wäre jetzt erstmal ein anderes Buch dran gewesen, zu sagen, komm, wir kloppen das Projekt jetzt einfach mal durch, weil ich Bock drauf habe oder wir Bock drauf haben, das kam wirklich über Twitter. Und ich bin sehr überrascht, dass vor allem junge Leser so ein enormes Interesse an dem Freikorps-Thema haben.
Worauf würdest du das zurückführen, dass es vor allem junge Leser sind? Also woher weißt du, dass nicht Leute über 50 gekauft haben,
kaufen würden? Erstens, weil mindestens 40% der Leute in unserem Shopsystem ihr Geburtsdatum eintragen. Zweitens, weil du es relativ häufig auch an den Namen sehen kannst. Und weil ich viele der Kunden, die es gekauft haben, einfach kenne. Also weil die ersten 120 Bestellungen, würde ich behaupten, dass ich 70% kannte und weiß, dass keiner davon zumindest über 50 ist. Also ich habe schon das starke Gefühl, dass das Buch bei jungen Leuten überraschend gut ankommt.
Also ich glaube, und das ist eine Sache, die wir mit Benedikt in Kürze sehr, sehr viel ausführlicher besprechen müssen, dass diese Freikorps-Thematik unabhängig des Alters sehr, sehr gut in, ja, sag ich mal, in die politische Gemengelage passt, jetzt wo man auch schon deutlich merkt, dass die AfD eine Partei im schlechtesten Sinne ist, also ein Apparat aufgebaut hat, der nicht einfach zu durchdringen ist. Also, weiß nicht, vor 5 Jahren sind noch irgendwelche Spastis auf eine Liste gekommen, weil sie halb besoffen ins Lokal gewackelt sind und mal über die Regierung abgehetzt sind, erhetzt haben. Und dann sind sie halt aufgestellt worden und, weiß nicht, 2 Monate später dann im Parlament gewesen und haben eine schlecht gebundene Krawatte um ihren Wurstkörper getragen. manche tun das noch heute. Auch Grüße an der Stelle. Und aber auch heute hast du das Gefühl, dass, weiß nicht, dass so Apparate wie Bundesvorstand und sowas, dass das sehr, sehr systemisch ist, ohne dass ich jetzt unterstellen möchte, dass es eine Systempartei ist, wie auch immer. Aber du hast nicht wirklich mehr das Gefühl, als wäre jetzt groß was in Bewegung, als könnte man jetzt was ändern. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das bei den Freikorpskämpfern im weitesten Sinne auch so da. Du hast einerseits ein System, das man nicht gut findet. Das ist in dem Fall eben diese Weimarer Republik gewesen, die sich bildende Weimarer Republik inklusive aller SPD-Reichspräsidenten und Reichskanzler zu der Zeit, die man nicht gut findet. Und trotzdem hast du immer noch Nebenkriegsschauplätze. Du hast Bedrohungen im Osten, wo Polen und die Rote Armee über die Grenze kommt. Du hast gleichzeitig den Ruhrkampf. Du hast 1000 Probleme und du kriegst deine Familie nicht ernährt. Und das sind alles so eine Gemengelage, wo du irgendwie unter Zugzwang stehst oder glaubst, unter Zugzwang zu stehen, wie wir auch unter Zugzwang stehen, aber du weißt nicht, was du machen sollst. Du bist sozusagen nur in die Lage geworfen. Mhm. Und in dem Zeitraum, kann jetzt argumentieren, ob das anderer Menschenschlag war, gab es eben diese Freikorpsführer, die dann halt gesagt haben, Jungs, wir machen jetzt das und das.
Aber schon mal gut, wenn wir einen davon hätten, ne?
Ja, wie halt zum Beispiel, deswegen, da kommt ja auch in wenigen Tagen eine Grafik dazu, zu dieser Offiziersstellvertreter-Suppe. Also so ein Typ, der halt in der Kaserne halt war, also kein ranghoher Soldat oder sowas, sondern halt einfach gesagt hat, hier, wir machen diesen Scheiß nicht mit, wir behalten die Ordnung bei, wir werfen unsere Uniform nicht weg und wir machen das jetzt einfach.
Ja.
Und der war halt dann wenig später Ansprechpartner vom Reichspräsidenten. Und als der nicht wollte, hat er gesagt, hier fick dich mal, du Arschloch.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, eine Faszination, dass man sozusagen, auch wenn es immer viele Versuche gibt, es sozusagen in so einen materialistischen Kontext zu setzen, zu sagen, oh, es ging da aber um Geld und Macht und Einfluss, so dass es da halt wirklich Leute gab, die gesagt haben, nee, wir machen das jetzt für Deutschland.
Plus, glaube ich, hinzu kommt, also ich stimme dir uneingeschränkt zu, aber es kommt auch hinzu, glaube ich, noch diese Ästhetik.
Ja.
Werwolf, ne? Ganz beliebtes Motiv im Freikorps-Umfeld. Du hast dazu ausnahmsweise auch mal rechte Musik. Mhm. Ja, die Grenzwacht hielt im Osten dem Feinde lange stand und so weiter und so fort. Eine absolute Mega-Empfehlung. Wanderjugend Gibor, du magst ja so Musik gar nicht, aber findet man auch noch auf YouTube mit Freikorps-Thematik. Absolute Knaller-Texte dabei. Ich darf verraten, dass das Zitat, das wir hinten auf der Sonderedition haben, auch aus einem Lied der Wanderjugend Gibor entnommen ist, die sich sozusagen diesem Thema Freikorps auf einer Platte angenommen haben. Und ganz generell die Propagandaplakate, die Anwerbeplakate, die Geschichten, die es natürlich gibt. Also es gibt darum so, also das wird Benedikt, glaube ich, dann nochmal genauer erzählen können, weil wir das gar nicht mitbekommen haben. Die Freikorps waren auch schon in der sogenannten alten Rechten ein großes Thema. Sicherlich nicht bei irgendwelchen, ich sag mal, einfach bei so Dorfskins oder so, ja. Mhm. Aber in der etwas gebildeteren und absolut gebildeten alten Rechten, also in bestimmten Kreisen dieser Szene, wenn man so will, war die Freikorps-Thematik sehr ausgeprägt. Also nicht nur, dass es da verschiedene Publikationen zu gab, sondern auch, dass es hier, und das soll er dann vielleicht selber erzählen, dass es hier Veranstaltungen auch zu gab. Ne? Auch teilweise apologetisch, also jetzt nicht nur im Sinne von Diskussionsveranstaltungen, sondern auch, dass man auf den Spuren da gewandelt ist. Stichwort Erwin Kern und Fischer, die ja, ich glaube, begraben sind sie jetzt nicht mehr. Ich glaube, sie wurden sozusagen umgebettet, aber die eben dort in Sachsen-Anhalt, im früheren Thüringen, dort auf dem Friedhof lagen und wo auch Leute hingepilgert sind. Also da war das Thema Freikorps relativ präsent und auch in Burschenschaftskreisen ist das Thema Freikorps natürlich immer sehr, sehr präsent gewesen. Da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal davon gehört. Will heißen, das ist nicht so, dass das jetzt in der neuen Rechten jetzt sozusagen ganz neu ist, auch das IFS und die Sezession haben sich in ihren früheren Tagen sehr viel mit Freikorps beschäftigt. Bei Antaios hat man ja neuerdings auch wieder so ein kleines Revival. mit der Romanreihe, die ja auch so ein bisschen in Richtung Freikorps geht. Wir haben einen Podcast, so eine Sendung auch gehabt von Lehnert und Kubitschek, ich glaube sogar zu Ernst von Salomon.
Ja.
Würde ich auch sagen, dass Benedikt Kaiser einer der führenden Ernst von Salomon-Kenner in Deutschland ist. Deswegen ist es gut, wenn wir uns zusammenhocken, weil Salomon ja später so eine Art Linksnationalist wurde und ja das absolut riesige Vorbild von Wenner war. Da ist die Einleitung oder das Vorwort zu Söldner ohne Sold ist eigentlich legendär, wie Wenner nach der Hochzeit übrigens von Alain de Benoist in Hamburg, in, glaube Lüneburg, in der Linie Lüneburger Heide bei Ernst von Salomon aufschlägt. Mit seinem Auto. Das ist die Einleitung zu diesem Buch. Allein dafür lohnt sich's schon. Das ist auch ein ganz interessanter Fakt. In dem Buch wird das nämlich erwähnt, dass er auf der Hochzeit eines Freundes war. Da hat, hat Alain de Benoist seine deutsche Frau geheiratet in Hamburg.
Und da alles Franzosen mit deutschen Frauen, oder?
Ja.
Sie nehmen uns alles.
Immerhin keine schwarzen Franzosen. Aber gut. Ja, jedenfalls, wie auch immer, das sind so ein paar kleine Geschichten und ich finde es interessant, dass das jetzt also so unter jüngeren Rechten, ich will jetzt gar nicht mal sagen neuen Rechten, unter jüngeren Rechten anscheinend wieder auf Interesse trifft. Ich meine, du hast natürlich recht, das geht durch alle Altersklassen, ganz klar. Ja. Aber es gibt eben Bücher, wo du auch explizit merkst, interessiert zum Beispiel eher Leute ab 35, 40. Es gibt jüngere Bücher, wo du genau weißt, es interessiert hauptsächlich nur Junge oder was auch immer. Also wo schon so ein bisschen klare Tendenz da ist. Und beim Freikorps hätte ich es einfach eben nicht gedacht, dass es da so eine Faszination für gibt. Und das finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Wir werden vielleicht dann mit Benedikt noch genauer darüber sprechen, was daran vielleicht auch schlecht war oder sein könnte. Ob es da eine gewisse Romantik gibt, ob es da eine gewisse Fehlleitung gibt und so weiter. Hm. Das könnte nochmal ein interessantes Thema werden, aber ich finde es extrem gut, dass dieses Thema, dass sich mit diesem Thema so beschäftigt wird.
Ja, wir werden sehen, was daraus erwächst.
Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich auch schon eine ganze runde Kiste zusammen. Das war ja heute ein bisschen viel so zum Buch selber. Vielleicht noch als kleiner Ausblick. Als nächstes kommt, das darf ich heute exklusiv verraten, auch ein Buch, was letztes Jahr gar nicht angekündigt war, genau wie Söldner ohne Sold. Wir hatten ja unseren schönen Weihnachts-Neujahrs-Livestream, in dem ich ja gespoilert habe, was dieses Jahr erscheint.
Ja.
Und wie immer haben wir uns bei einigen Bieren anders entschieden und jetzt einfach mal Söldner ohne Sold rausgeledert. Und wir ledern jetzt vor den Ostwahlen noch ein Buch raus, was auch überhaupt nicht geplant war. Demokratie, das Problem. Ebenfalls eine Wiederauflage eines Buches, nämlich von Alain de Benoist. Es ist so kontrovers, wie es klingt. Und auch dieses Buch ist selbstverständlich nicht einfach wieder eine Neuauflage des alten Schinkens, den man abgedruckt hat, sondern erweitert um ja, so 30% des Buches ist ein komplett neuer Text von Benoist, eine Erstübersetzung, ein neues Vorwort in Erstübersetzung, ein Nachwort in Erstübersetzung. Also wir haben da eigentlich auch wieder ein neues Buch geschaffen. Oder haben, sagen wir mal, den alten Text Demokratie, das Problem, der erschienen ist, glaube ich, im Hohenrein Verlag damals, haben wir ergänzt, wieder um aktuelle Sachen, denn es gab, haben sich ja schon seit den 80ern so ein paar Sachen getan, man mag es kaum glauben. Und dann kommt sehr wahrscheinlich im Anschluss, darf ich auch schon exklusiv spoilern, ich glaube, das war auch nicht angekündigt, das Buch von Marvin Neumann, den hier auch viele kennen. Wenn das hat er mir ja vor 2 Tagen eingereicht, deswegen will ich darüber noch keine abschließende Aussage treffen, wann es kommt, aber es kommt. Und da geht es um das Thema Wokeness. Das Ding hat
auch. Das ist ja auch scheiße, dann kommt es nicht.
Was?
Das Buch.
Warum?
Ja, kann ja sein. Du hast ja nicht gelesen.
Ich habe schon Auszüge gelesen und ich habe am Inhaltsverzeichnis mitgearbeitet. Also ich war am Entstehungsprozess ein bisschen beteiligt. Ich bin mir relativ sicher, dass es kommt. Aber die Frage ist noch, in welchem Umfang. Es hat aktuell etwa so einen Umfang wie das Buch von Alain de Benoist, Der Westen brechen. Mhm. Aber es geht ums Thema Wokeness und Whiteness. Und das Ding hat es auf jeden Fall in sich und das soll eigentlich noch vor den US-Wahlen kommen. Denn es beschäftigt sich auch relativ stark mit der Wokeness-Bewegung, die ja eben nun mal ihre Ursprünge, sagen wir mal, in den USA hat. Aber auch darauf wird in dem Buch sehr ausführlich eingegangen. Darauf kann sich der ein oder andere freuen. Ach ja, und das, wenn wir beim Thema Wokeness sind. Ich muss eine Sache noch erwähnen, ohne den Leuten jetzt den Tag zu vermiesen. Wir mussten aufgrund der Rechtsprechung in dieser geschätzten Republik, Paragraph 130, Volksverhetzung. Zwei kurze Passagen des Buches tatsächlich schwärzen.
Wenner jetzt.
Im Wennerbuch, ja. Ich kehre zurück geistig zum Wennerbuch. Wir mussten hier 2 Stellen, das darf ich so offen sagen, in denen es um die Juden ging, die aus der Sicht vieler Juristen vollkommen unproblematisch waren, weil sie nicht wertend waren. Hm. Wenn er hat jetzt hier nicht geschrieben, die SCH-Juden haben das und das gemacht oder so,
ja,
sondern er hat bestimmte Dinge aufgezählt, wo die so Machtpositionen innehaben. Und die Anwälte haben eigentlich gesagt, das ist eine vollkommen unproblematische Aussage, für die ihr aber richtig Ärger bekommen könnt.
Ja.
Und zwar richtig Ärger. Einfach weil die Rechtsprechung zu diesem Thema in der Bundesrepublik Deutschland einer völligen Willkür unterliegt und dir jeder seriöse Anwalt vorher sagen wird, ich kann dir nicht sagen, was passiert. Hm. Also ich kann dir nicht zu 100% sagen, dass das keine Volksverhetzung ist, dass das Buch dann nicht indiziert und eingezogen wird und eventuell sogar ein Verkaufsverbot ausgesprochen und so weiter. Deswegen haben wir uns wirklich, das muss ich wirklich sagen, wirklich sehr schweren Herzens entschieden. Und es ist wirklich ganz, ganz, also es sind noch andere Stellen gewesen, wo man es hätte überlegen können. Wir haben wirklich nur die zwei Stellen angepasst, die aus Sicht der Anwälte kritisch waren. Da waren wir zu gezwungen. Wer die unbedingt lesen will, muss sich eben die alte Version besorgen. Hm. Sie sind nicht bahnbrechend. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt braucht für das Buch. Also es hätte sich auch streichen lassen können. Ich wollte es aber nicht streichen, sondern ich wollte bewusst zeigen, wir waren dazu gezwungen und wir haben das gemacht. Es gibt übrigens auch andere Beispiele, beispielsweise im Codriano-Buch vom Regin Verlag, was wir auch verkaufen, sind auch Stellen nicht geschwärzt, sondern ganz gestrichen. Da steht es auch irgendwie drinne vorne. Und das Buch ist ja schon, keine Ahnung, 15 Jahre alt. Mhm. Da mussten auch Stellen getilgt werden.
Tja, das so ist das hier.
Das ist das Leben. Und vielleicht ganz zum Abschluss noch, wer sich weiterhin für die Thematik Freikorps interessiert, entweder nachdem er das Buch gelesen hat oder auch jetzt schon. Wir haben gestern relativ spontan noch einige sehr lesenswerte Freikorps-Titel mit ins Programm aufgenommen. Die haben wir bestellt, die sind in den nächsten Tagen da, können verschickt werden. Da handelt es sich hauptsächlich um Quellenwerke aus dem Uwe Berg Verlag, die halt wirklich diese ganzen Freikorps-Geschichten, diese Erzählungen naturgetreu, also ohne jegliche Änderung abgedruckt haben. Und es handelt sich noch um ein, zwei, ja, wissenschaftliche Monografien zum Thema, hast du ja eingangs schon erwähnt, wo eben die Freikorps auch nochmal beleuchtet werden.
Genau.
Also wer da zuschlagen möchte, sei da herzlich eingeladen, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist, das darf ich vielleicht ohne den Herren beim Uwe Berg Verlag zu nahe zu treten, jetzt nicht ganz so schön gemacht wie unsere Ausgabe, aber die, das ist die rote Reihe, nennt die sich, Quellentexte zur konservativen Revolution. Davon, das
sind ja auch Faximile-Drucke einfach.
Genau, davon haben wir mehrere hier bei uns im Programm. Nicht nur die, unter der Rubrik Weltanschauung haben wir auch noch ein paar andere Bücher aus dem Uwe Berg Verlag zur konservativen Revolution. Die sind sehr zu empfehlen. Also wer das Buch noch bestellen möchte und da zugreifen will, der mag das tun. Wir haben auch von Ernst von Salomon das Buch vom Freikorpskämpfer aufgenommen. Auch ein tolles Werk, auch wenn es 45 € kostet. Schlag zu. Ansonsten hören wir uns wieder schon in wenigen Tagen mit einer dann sehr ausführlichen Folge tatsächlich zum Thema Freikorps, Ernst von Salomon und so weiter auf inhaltlich. Volker, ich danke fürs Gespräch.